Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern auch immer ein bisschen aus unserem Schreibleben, was halt daher kommt, dass wir Autoren sind. Und ja, da geht's dann auch gleich weiter mit sozusagen unserem Schreibleben, unseren Neuigkeiten. Woran arbeiten wir? Ja, wie sieht's denn da bei dir aus, Annalisa?
Bei mir ist gerade alles wild. Ich habe im März angefangen, den dritten Teil einer Reihe zu schreiben, weil ich den unbedingt schreiben muss. Dann habe ich das pausiert, weil ich ein anderes Buch ganz unbedingt schreiben wollte. Und dann habe ich das pausiert, weil ich mitbekommen habe, dass ich eine Deadline habe für ein anderes Buch. Also sitze ich jetzt quasi an der Prokrastination, der Prokrastination, der Prokrastination. Quasi. Yay! Aber ich habe jetzt Blüte des Meeres überarbeitet, was jetzt eigentlich sollte das Anfang April ins Lektorat gehen, aber ich habe mit meiner Lektorin nochmal gesprochen und ich darf es ihr jetzt erst Mitte April geben. Da bin ich sehr happy, das nimmt mir jetzt gerade einigen Stress, weil ich halt noch nicht so weit bin, dass es ins Lektorat gehen könnte. Ja, und das war irgendwie so das Hauptding. Und ich war auf der LBM und das ist so alles, was bei mir passiert ist.
Ja, wie war es denn auf der LBM?
Also ich war nur am Sonntag da, weil ich Donnerstag und Freitag keine Zeit hatte und Samstag ist mir einfach zu voll. Aus Erfahrung kann nicht jedem vom Samstag abraten, wenn Sonntag auch eine Option ist. Und es war trotzdem noch relativ voll, würde ich sagen. Aber es ist wie immer super interessant gewesen, weil man auf unfassbar viele AutorInnen oder Verlage aufmerksam wird, die man sonst einfach nicht mitbekommen hätte. Und ich hatte sehr interessante Gespräche und habe einige Flyer, durch die ich mich jetzt noch durcharbeiten muss, weil also die letzten Jahre hatte ich immer das Gefühl, dass ich einfach quasi alle Flyer mitgenommen habe, die irgendwie mir auch nur im Ansatz interessant vorkamen. Und jetzt war halt irgendwie, dass ich meinte so, okay, ich nehme jetzt dieses Jahr tatsächlich nur Stuff mit, bei denen ich sage, damit habe ich auch Lust, mich im Nachhinein noch zu beschäftigen, weil erfahrungsgemäß halt ganz viel immer im Müll gelandet ist. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Und deswegen habe ich dieses Jahr tatsächlich nur Stuff mitgenommen, den ich auch interessant fand und habe jetzt eine neue Druckerei, bei der ich jetzt gucken will, ob ich da vielleicht drauf wechseln kann, weil die komplett vegane Produkte rausbringen, weil in diesem Klebstoff ist ja meistens, also Klebstoff ist ja in den meisten Fällen nicht vegan und für mich ist dieses Thema halt Veganismus in letzter Zeit extrem wichtig geworden und deswegen dachte ich mir so, das ist doch eine Option, da auch einfach mal zu gucken, weißt, und wenn es da schon eine vegane Druckerei gibt, kann man ja einfach mal reingucken. Und sowas halt, deswegen, die letzten Jahre hatte ich immer das Gefühl, dass ich wesentlich mehr Kontakt zu allen möglichen Leuten habe, weil ich da versucht habe, mit gefühlt allen zu sprechen, die irgendwie Interesse hatten an einem Gespräch. Und dieses Jahr habe ich halt einfach tatsächlich nur geguckt, so, was interessiert mich wirklich, welche Bücher sehen interessant aus, was gibt es irgendwie für Neuerscheinungen oder Talks, um halt so ein bisschen das Feeling mitzunehmen, was gerade im Trend liegt. Und dementsprechend war es halt eine ganz andere Erfahrung für mich. Und es war, obwohl ich weniger Kontakt hatte mit anderen Menschen und so weiter, hatte ich das Gefühl, dass es wesentlich anstrengender war dieses Jahr. Vermutlich einfach, weil man sehr viel tiefgreifendere Gespräche hatte. Und ja, deswegen war ich dann, ich musste mich irgendwann hinsetzen, weil ich richtig fertig war. Und ich bin einfach, also ich habe mich zu so einem Talk gesetzt und bin einfach während des Talks eingeschlafen. Ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus, was da abging. Also wie krass das alles war. Aber es war wie immer eine sehr schöne Situation und ich bin sehr delusional und glaube, dass ich genug Geld habe, dass ich bis nächstes Jahr einen eigenen Stand mir leisten kann.
Und weil du es jetzt angesprochen hast, was sind denn die Trends?
Oh, ich glaube, das ist tatsächlich relativ schwer zu sagen, weil das ja immer eher so eine langfristige Beobachtung ist vom Markt. Und du halt, wenn du dir viel anguckst, was gerade so rauskommt, sich Dinge abzeichnen, aber man viel erst im Nachhinein mitbekommt, also zumindest bei mir. Ich muss tatsächlich sagen, dass also zum Beispiel Thriller werden immer weiter im Trend, sind immer weiter im Trend und das ist einfach nicht so ganz mein Genre, deswegen gucke ich da auch weniger hin, obwohl das eine der größten tatsächlich Genres sind, die so funktionieren und so weiter. Was ganz gut geht in diesem Bereich, in dem ich halt unterwegs ist halt dieses Dark Academia und damit einhergehend sind so halt so Romance, die in einem Schloss, in einer Universität, also meistens so Internatsding abspielen. Das funktioniert gerade relativ gut. Und bei Fantasy habe ich es tatsächlich gerade noch nicht so wirklich greifen können, wo gerade der Trend hingeht. Muss ich tatsächlich sagen, bin ich mir sehr unsicher. Und was hast du den letzten Monat so gemacht?
Ja, man hat ja mal so dieses Bild von Autoren, dass sie leiden müssen. Und so habe ich, was das Schreiben angeht, ja eher weniger geschafft im letzten Monat und mich stattdessen aufs Leiden konzentriert. Zum Hintergrund, mir wurden zwei Weisheitszähne gezogen und das zieht sich dann doch 1, 2, 3 Wochen, bis dann wieder ja Lebensfreude aufkommt oder man Gedanken fassen kann von entweder ist da Schmerz oder dass die Medikation halt ja alles so ein bisschen dämpft, dass man sich doch wieder für nichts interessiert. Also schreibtechnisch war es ein sehr ruhiger Monat, aber zumindest lesetechnisch habe ich ein wenig etwas geschafft, die wir dann ja nachher auch sehen werden.
Geht's dir denn mittlerweile wieder besser oder leidest du immer noch?
Ach, als Autor leiden wir doch immer.
Auch wieder wahr.
Ja, aber ein bisschen Lebensfreude kommt langsam wieder zurück. Ich sag mal, ich hatte so zwischenzeitlich den Gedanken, könnte mir nicht einfach irgendjemand ins Bein beißen, das wäre irgendwie netter vom Schmerz her als halt diesen Schmerz nah am Kopf, den man hat, ne? Weil der ist immer ja sehr penetrant und sehr nervig. Dann doch bitte lieber ins Bein beißen lassen. Meine Empfehlung für euch. Ja, und damit kommen wir dann zu unserer Büchervorstellung. Wir stellen ja immer Bücher vor, die wir diesen Monat gelesen haben, aber auch Bücher aus unserer Vergangenheit, also Bücher, die wir ja schon mal irgendwann gelesen haben. Und da würde mich interessieren, Annalisa, was ist denn dein erstes Buch, was du uns heute vorstellen möchtest?
Ich habe das erste Buch, habe ich tatsächlich diesen Monat gelesen. Das habe ich relativ am Anfang des Monats gelesen, deswegen kommt es mir vor, als wenn es schon ewig her wäre, weil der Monat war irgendwie sehr lang für mich. 100 Seiten Taylor Swift von Jörn Klasenapp. Das ist so eine Reihe von dem Reckheim Verlag. Die haben immer so eine Reihe 100 Seiten über. Und dann sind da halt berühmte Leute, teilweise halt, ich glaube, auch irgendwie so Dichter und so weiter. So. Genau. So eine ganze Reihe. Und da gab es jetzt tatsächlich vor kurzem, ich glaube im Februar kam das raus, über Taylor Swift. Und ich bin ja ein sehr, sehr großer Swiftie. Und deswegen dachte ich mir so, ja, kann man machen. Muss ich unbedingt lesen. Und ich habe aber, bis ich mir das kaufen konnte, also bevor ich es mir kaufen konnte, habe ich extrem viel Schlechtes über dieses Buch gehört. Und dachte mir so, wenn er so schlecht ist, dann will ich das tatsächlich nicht monetär unterstützen. Und ich bin normalerweise eigentlich so ein Mensch, ich bin ja selber Autorin, deswegen bin ich da sehr gerne bereit, Geld für Bücher auszugeben, weil ich halt weiß, da kommt zumindest ein kleines bisschen bei den schreibenden Personen an. Und das finde ich eigentlich ganz relevant und wichtig. Und in diesem Moment war ich dann so, nee, das will ich tatsächlich nicht monetär unterstützen. Und habe dann zum Glück jemanden gefunden, der mir das geschenkt hat, dieses Buch, weil sie schon fertig war. Und habe dieses Buch gelesen und es war wesentlich schlimmer als alles, was ich jemals, also je zuvor gehört habe. Das ist eine der ersten Bücher in meinem Leben, die ich gelesen habe, für die ich nur einen Stern geben würde. Und ich habe das so sehr gehasst. Also das ist, das lief dann so weit, dass ich das, ich habe ja einen Taylor Swift Podcast mit noch einer Freundin zusammen, dass ich ihr das auch einmal gegeben habe und dann haben wir zusammen eine Rezensionsfolge dazu gemacht und die Rezensionsfolge wurde 4,5 Stunden lang, weil wir quasi Seite für Seite durchgegangen sind durch dieses Buch und da sind einfach falsche Informationen drin, was mich total irritiert hat, weil, also klar, dass du als normaler Durchschnittswift die Dinge nicht weißt, ist ja okay, aber wenn du halt ein Buch über Taylor Swift schreibst, solltest du zumindest deine Jahreszahlen beisammen haben. Und da gab es halt auch noch ganz, ganz viel. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch da und den sehr, sehr langen Rant, den 4,5 Stunden Rant anhören bei unserem Taylor Swift Podcast Swifties im Gespräch, Now That We Talk. Und aber ansonsten, würde ich jetzt ganz kurz nur sagen, dass es sind falsche Informationen drin. Es wird dauerhaft, werden Menschen runtergemacht, also entweder Frauen im Generellen oder andere Künstlerinnen. Es ist extrem viel in diesem Buch, was nicht um Taylor Swift sich dreht. Also du hast irgendwie alle 3 Seiten hast du erstmal so einen 2-Seiten-Abschnitt über alles, nur nicht über Taylor Swift. Und das hat mich halt als Fan extrem aufgeregt, also dieses Buch generell. Und ich wollte dieses Buch sehr oft, während ich das gelesen habe, gegen die Wand schmeißen. Ja, das ist die Kurzzusammenfassung davon. Ich hoffe, dein Buch war angenehmer.
Ja, bei dir klingt so wie ein Buch, wie ein Unfall, man kann nicht weggucken, ne?
Nee, es war tatsächlich ja, also weil wir halt gesagt haben, wir wollen das gerne lesen und wenn das halt tatsächlich so schlecht ist, wollen wir gerne eine Podcast-Folge drüber machen. Und deswegen war es halt ein, hätte ich das nur aus für mich gelesen, dann hätte ich das nach 2 Seiten oder so abgebrochen. Aber dadurch, dass wir ja dazu eine Podcast-Folge machen wollten, mussten wir uns beide da durchzwingen und haben halt beide quasi gesagt, okay, wir müssen das jetzt lesen, weil wir wollen darüber ja eine Podcast-Folge machen und deswegen.
Ja, mein aktuelles Buch habe ich noch gar nicht fertig gelesen. Technisch gesehen habe ich es schon. Und es fällt sogar in die Kategorie aktuelle Bücher und andere Bücher, also Bücher, die wir vorher mal gelesen haben. Es geht nämlich um das Buch Spin von Robert Charles Wilson. Der ist ja kanadischer Science-Fiction-Autor. Und ich habe das kam um 2005 heraus, das Buch. Und ich habe es damals gelesen. So, und das Buch, kann ich jetzt schon mal sagen, hat dann ein bisschen offenes Ende sozusagen, weil das große Mysterium sozusagen ja nicht geklärt wird. Und das hat was damit zu tun, dass es sich dabei um eine Reihe aus 3 Büchern handelt. Und damals gab es aber nur den ersten Teil. Und damit ich jetzt praktisch die ganze Reihe nochmal lesen kann, habe ich jetzt sozusagen mit dem ersten Teil nochmal angefangen, bin da auch ungefähr jetzt zu so einem Viertel, mal vielleicht sogar schon ein bisschen mehr. Und ich finde es halt ganz interessant, wenn man Bücher liest, die man vor langer Zeit gelesen hat. Und das ist halt irgendwie nochmal ein ganz interessantes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ich finde das voll toll. Also ich voll krass, weil man dann irgendwie nochmal auf andere Dinge aufmerksam wird. Und weil man sich ja in der Zeit auch weiterentwickelt, so teilweise, dass man sagt, okay, das und das fand ich damals nicht so cool oder fand ich cool und das ist jetzt gar nicht so. Oder hier ist dieses Detail, was mir jetzt noch auffällt, was mir damals nicht aufgefallen ist. Ich mag das tatsächlich sehr gerne. Aber da muss halt ein Buch auch richtig krass gut sein, damit ich das nochmal nach ein paar Jahren nochmal lese.
Ja, also das ist nochmal ein anderes Gefühl, als wenn man das Buch wirklich dann so lesen würde. Und die Nachfolgeteile, Axis kam 2007 raus und Vortex 2011. Und jetzt ist das sozusagen komplett und deshalb möchte ich das jetzt am Stück nochmal lesen. Ich kann aber sagen, der erste Teil, der hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Vielleicht erstmal ein kurzer Abstract, worum geht's eigentlich? Es geht um die Erde und die Erde wird von einer Macht, man weiß nicht genau wer, wird sie in so eine Art Stasisfeld eingelegt und das nennt sich dann der Spin. Und dieses Feld bewirkt bestimmte Dinge. So zum Beispiel, dass man dann den Mond nicht mehr sehen kann oder die anderen Sterne nicht mehr sehen kann, dass die Zeit in diesem Feld wesentlich langsamer abläuft als außerhalb. Und man dann sozusagen ja die politischen und anderen Entscheidungen sieht, die halt dann auf dieser veränderten Gesellschaft getroffen werden. Und wir erforschen natürlich auch diesen Spin im Rahmen des Buches und kommen dem so ein bisschen näher. Und das ist halt erstmal eine sehr, sehr schöne Prämisse gewesen aus meiner Sicht, die auch sehr viel Spaß macht. Und ich muss auch sagen, auch beim jetzt zweiten Lesen macht das Buch Spaß. Es ist toll, das zu lesen. Und ich bin halt echt gespannt dann, ob die Trilogie dann mit Axis und Vortex dann einen guten Abschluss bekommt. Ich weiß, dass Spin relativ erfolgreich war als Buch. Die anderen Teile sollen sich wohl nicht so gut verkauft haben. Wobei ich da jetzt nicht davon ausgehen würde, dass irgendwie das Buch dann schlecht ist, weil Robert Charles Wilson ist eigentlich dafür bekannt, dass er sehr, sehr gut schreiben kann und auch sehr Interaktionen, Personen etc. hinbekommt. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber ich würde natürlich gerne mehr über die Mächte hinter dem Spin erfahren und warum sie das tun. Also sie tun im Rahmen des Buches dann auch später den Mars terraformen, weil ja da die Zeit schneller läuft, während auf der Erde die Zeit normal vergeht, also langsamer sozusagen. Und das führt dann natürlich auch zu Problemen. Und auch mit dem Mars passiert dann im Laufe des Buches noch was Interessantes. Also es ist ein sehr, sehr schönes Buch vom Genre her Science Fiction und ich bin da halt sehr gespannt, weil das dann auch wirklich eine abgeschlossene Reihe ist. Da freue ich mich dann sehr drauf, den Rest zu lesen.
Das klingt gut. Hattest du denn irgendwie eine Situation oder eine Person, bei der du dich daran erinnert hast, dass du die extrem gut oder extrem schlecht fandest und das jetzt diesmal anders war?
Gar nicht. Also was ich so hatte, war so, Moment, die ist das. Also wo man sozusagen noch so eine ganz grobe, weggepuzzelte Erinnerung hat und dann weiß, ach, der Charakter war das. Ja, super, toll, ne? Also mehr so ein sich dran erinnern, so wie alte Bekannte, die man in der Kiste auf den Dachboden gestellt hat. Wie schön. Tut das bitte nicht zu Hause. Und also das war halt so dieses so, ach, ne? Also vielleicht vom Gefühl her, es kam gerade der zweite Teil von Horizon raus für den PC. Horizon Forbidden West ist ein Rollenspiel mit einer weiblichen Protagonistin, ein Computerspiel, der heißt Aloy. Und das war auch so ein Ding, also weil du jetzt meintest, doch über den Charakter freuen, ne, ist zwar ein anderes Genre, ein anderes Medium, aber es war halt auch so, ich habe mich total gefreut, diesen Charakter wiederzusehen, weißt du, und der hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt und ich habe mich, also ich freue mich da wie so ein Schneekönig, ich sag dann auch immer, wenn ich dann mich davor setze, sage ich so, ich treffe mich jetzt mit Aloy, weil das halt wirklich, also das ist wirklich verdammt gut gemacht, diese Charakterbindung da, ne, wo ich sage, das hast du sonst, also ich habe es gefühlt bei Spielen eher nicht so oft, aber da habe ich es gefühlt sehr intensiv und das ist ziemlich schön, ne? Und bei Büchern ist das natürlich auch toll und aber bei Spin ist es halt ja einfach zu lange her, dass ich da irgendwie dann sage, ha, hier ist XY, ne? Sondern es war mehr so, ah, da war doch jemand, genau, jetzt ja irgendwie, aha, und dann ist es aber doch wieder beim Lesen ein Neuentdecken.
Ja, das hatte ich halt bei Serien, ich gucke gerne so nach 3, 4, 5 Jahren Serien einfach nochmal, weil man dann irgendwie noch weiß, okay, ich fand die Idee damals cool oder die was auch immer cool, das Setting, aber ich erinnere mich nicht mehr an so die ganzen Details. Und dann fällt mir das ganz oft auf, dass vor allen Dingen, wenn ich jetzt halt Serien nochmal rewatche, die ich halt als in meinen Teenie-Jahren geguckt habe, dass ich da jetzt ganz andere Vorstellungen und Ansätze habe. Dass ich halt teilweise Charaktere, die ich beim ersten Mal gucken extrem mochte, jetzt so denke ich mir so, und halt andersrum, also Personen, die ich am Anfang nicht so mochte, die jetzt verstehe so, ah, okay, ich verstehe, wie dieser Charakter jetzt tatsächlich funktioniert und warum der eigentlich besser ist als andere und so weiter.
Ich habe da so einen ähnlichen Effekt, beziehungsweise ob er ähnlich ist, weiß ich nicht, aber es ist auch so ein, wenn ich eine Serie gesehen habe, ich weiß, ich hatte eine Serie, die habe ich dann so nach ein paar Staffeln nicht abbrechen müssen, aber die da war halt dann vorbei, weil die aktuelle Staffel noch produziert wurde. Und ich weiß, ich war zu dem Zeitpunkt wirklich aufs Extremste gespannt, weil da war halt ein Charakter, der war richtig eklig und der war halt richtig auch schlimm und ne? Mhm. Und dann, also es hat mich wirklich vor Spannung innen zerbersten lassen, ne? Und dann habe ich dann, irgendwann kam die andere Staffel später auch raus, habe ich das Jahre später nochmal die komplette Serie geguckt. Und dann fand ich diese Episoden überhaupt nicht mehr so spannungsgeladen. Auch das, was danach kam, es war mehr so ein, ja, wie ein Unbeteiligter daneben stehen und nicht mehr so völlig vor Spannung zerbrechen da dran, ne? Das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, schade, vielleicht auch seltsam. Auf der anderen Seite hat es das Seriengucken ein bisschen entspannter gemacht und war dann nicht so anstrengend.
Ja, ich glaube auch, das kann unter anderem daran liegen, dass man quasi schon weiß, was passiert. Und dass man dann nicht mehr von jeder Szene, die passiert, überrascht wird. Und dass dadurch sich so ein bisschen zumindest die Spannung rausnimmt. Aber das hat Vor- und Nachteile.
Ja, und jetzt hattest du ja dein erstes Buch, ich möchte es mal so sagen, wie es ist, verrissen. Das heißt, das nächste Buch, was du vorstellst, kann ja nur besser sein.
Definitiv. Und das ist tatsächlich eher aus der Kategorie, das habe ich vor einer Weile mal gelesen. Weil ich durfte das letztes Jahr im, oh Gott, wann war das? September, glaube ich, lektorieren. Und ich habe das gelesen, also ich habe es lektoriert und habe das dann nochmal gelesen und war so, das ist mein Jahreshighlight für letztes Jahr gewesen. Und weil es aber jetzt erst rauskam, also es kam jetzt im Laufe des letzten Monats, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber es kam im März raus. Und deswegen dachte ich mir so, dann kann ich ja jetzt darüber erzählen. Und wie gesagt, es ist ein meiner das Lieblingsbuch vom letzten Jahr, was ich im letzten Jahr gelesen habe. Und das ist Kitaras Rache von Eleanor J. Stevens. Ich glaube, ich habe über Day auch schon mal gesprochen. Und am besten zusammengefasst kann man halt sagen, es geht um Kitara und Kitara will Rache. Was der Titel, glaube ich, sagt. Also es geht halt um Kitara. Er ist sowas wie eine Meerjungfrau, Mann. Es ist weird, wenn man das sagt, wenn man das so sagt, aber es hat halt in der Welt, also es ist eine andere Welt, es ist High Fantasy und da hat es einen anderen Namen, der wesentlich cooler klingt, den ich jetzt vergessen habe. Shame on me. Auf jeden Fall wird dessen Schützling getötet und Kitara will halt Rache für diesen Tod, für seinen Schützling und spürt dann auf die Person, die ihn getötet hat und versucht halt, ja, Rache zu nehmen. Und dabei passieren halt viele verschiedene Dinge und ich glaube, viel mehr sollte ich tatsächlich auch nicht erzählen, weil viel würde jetzt spoilern, aber es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, wie gesagt. Es spielt teilweise unter Wasser, teilweise spielt es auf Wasser, weil er dann ein Schiff angreift mit seinem Kraken. Das ist super. Release the Kraken! Und ja, ich verrate jetzt aber nicht, wie es ausgeht. Ich verrate nicht, ob er seine Rache bekommt. Ich kann aber sagen, es ist ein gemischtes Ende. Es ist kein, also man könnte es als Happy End sehen, aber nicht so richtig, weil sehr viel am Ende noch offen bleibt. Was auch unter anderem daran geschuldet ist, dass Eleanor hat so eine riesen Welt konzipiert und hat dort dort einige Bücher, die in dieser Welt spielen. Und Kitaras Rache ist eine dieser Nebenplot-Stränge quasi, die man, wenn man die Bücher liest, mitbekommt. Teilweise tauchen die Namen auf, teilweise gibt es halt dieses Gerücht von dieser Geschichte und so weiter und so fort. Aber man bekommt halt nicht genug mit, um aus dem Kontext der anderen Bücher quasi auf diese Geschichte zu schließen. Und dementsprechend gibt es jetzt halt dieses Buch nochmal extra. Man kann dieses Buch aber auch ohne Vorwissen lesen. Ich hatte auch tatsächlich kein Vorwissen zu dieser Welt vorher, bevor ich das lektoriert habe. Aber es ist halt definitiv, dass ich sage, ich habe jetzt Bock, viel mehr in diese Welt reinzugehen. Und also auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Buch.
Ja, das klingt zumindest nach einem schönen Buch und ich fand es ja toll, wie du dieses beschrieben hast, den Titel, dass es halt um Cytara geht und Rache. Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht?
Ja, das war ein sehr schöner Plot-Twist. aber es klingt, ich überlege gerade, ob Rache erstrebenswert ist, aber man fiebert ja dann doch als Leser meistens immer ja mit der Protagonistin oder dem Protagonisten dann entsprechend mit.
Das ist halt auch so ein Ding, dass man halt die ganze Zeit irgendwie als lesende Person hin und wieder mal überlegt, ist jetzt diese Rache erstrebenswert? Und also man kann vielleicht sagen, dass diese Rache einfach dieser Weg schon alleine mit Aufopferung und generell Opfern zu tun hat und man sich dann teilweise, also ich habe mich teilweise gefragt, so, wenn dich diese Rache das alles kostet, ist es dann überhaupt wert, diese Rache zu bekommen? Und vor allen Dingen mit dem Ende dann auch noch, dass man sich so sagt, so, war es das jetzt wert?
Ja, das ist ja immer so eine Sache. Ich hatte da letztens was Schönes zugehört, da ging es zwar nicht direkt um Rache, sondern um Groll. Das heißt, du bist irgendwie sauer auf jemand anderen oder willst halt das, also erträgst es irgendwie nicht, dass derjenige glücklich ist oder was weiß ich. Und da sagte jemand den schönen Satz, Groll ist praktisch, wenn du dich vergiftest und hoffst, dass der andere drunter leidet. Und ich fand, das war so ein Satz, wo man dann sagt, ja, stimmt, ne? Und es in vielen Fällen dann halt auch zeigt, dass es meistens so Sachen sind, die dann ja nicht zielführend sind, vielleicht unsere niederen Instinkte befriedigen, aber am Ende einfach nicht zielführend sind und ja, die Welt auch, glaube ich, nicht zu einem besseren Ort machen.
Was ist denn dein nächstes Buch?
Ich hatte gelesen von einer ganzen Weile Die Säulen der Erde von Ken Follett, wobei ich das erste Mal witzigerweise irgendwann mal, also das muss noch in meiner Jugend gewesen sein, als Hörspieladaption gehört hatte. Daher kenne ich das ursprünglich. Und da geht's halt darum, dass, das Buch spielt ungefähr im 12. Jahrhundert, also im Mittelalter. Und der Prior Philip möchte eine Kathedrale erbauen in einem Ort namens Kingsbridge, der ist fiktiv und liegt in Südengland. Und möchte das zusammen mit dem Steinmetz Tom Bilder bauen. So eine Kathedrale ist ja nun kein Werk für 1-2 Tage, sondern das zieht sich dann auch wirklich über mehrere Jahrzehnte in dem Buch. Und ist halt auch ein sehr, sehr schönes Buch und es geht dann um die Auseinandersetzung zwischen den ganzen Parteien, die wir da haben, zwischen dem Adel, dem Volk, den entsprechenden Widersachern. Und es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Es gibt auch sehr viele dramatische Szenen drin, die halt einen dann auch mitfiebern lassen und wo man sich denkt, ah, da komme ich vielleicht gleich auch nochmal zu Ken Follett als solches. Und das ist halt ein sehr, sehr schönes Buch und es hat ein, wie ich finde, sehr, sehr befriedigendes Ende am Ende. Aber es gibt mittlerweile davon 2 weitere Teile und ich will sie eigentlich nicht lesen, weil ich muss echt sagen, dass das Ende vom ersten Buch war so befriedigend, ich will die weiteren Teile dieser Reihe nicht lesen. Hattest du sowas schon mal?
Ich bin echt am Überlegen. Also es ist tatsächlich, ich hatte da mal mit einem Buch, bei dem ich, also es war halt quasi so ein, ich glaube eine Trilogie oder vier Teile oder sowas. Das war ein Liebesroman und ich wusste, dass der dann spricht man ja nicht mehr von Love Interest, weil die im dritten Teil, glaube ich, geheiratet haben, dass der im vierten Teil stirbt. Und das ist quasi, der vierte Teil geht dann darum, wie man quasi nach der Liebe weiterlebt. Und ich habe das, und ich habe dann mit dem dritten Teil aufgehört, weil da war noch alles okay, da war noch alles gut. Und ich war so, solange ich das nicht weiterlese, existieren die beiden als Paar immer noch und sind glücklich. Und aber sonst glaube ich tatsächlich eher nicht. Beziehungsweise, also ich habe halt irgendwann Percy Jackson nicht mehr weitergelesen. Das ist ja jetzt auch mittlerweile mit irgendwie 3 Buchstaffeln oder sowas. Und da habe ich halt die ersten 5 Teile gelesen. Die zweiten 5 Teile habe ich dann gehört und war dann so, ja, also okay, werde die auch alle nochmal lesen und hören und so. Aber ja, schwierig sowas.
Aber ich kenne das Gefühl, auch ein bisschen anderer Kontext, wenn ich halt ein Buch nehme und dann anfange, es langsamer zu lesen, also nur noch ein paar Seiten pro Tag, damit ich länger in dieser Welt bleiben kann. Weil ich halt weiß, wenn ich am Ende bin, bin ich am Ende. Dann ist das Buch vorbei und die Welt ist dann ja weg. Zurück zu Ken Follett. Ich fand's ja witzig, er ist ja deshalb so erfolgreich, unter anderem, zumindest wird das so kapultiert, weil er halt Sätze schreibt mit relativ einfachem Satzbau in seinen Werken und das führt halt dazu, dass sie sich auch relativ gut übersetzen lassen. Und wo ich dann richtig gestaunt habe, ist, was denkst du, wenn wir jetzt mal so Lektorat, Korrektorat außen vor lassen, also den reinen Schreibprozess, wie viele Leute hat Ken Follett für den reinen Schreibprozess an seinen Büchern?
Nur fürs Schreiben. Also keine Testlesenden oder so.
Nein. Mehr so Recherche und solche Sachen.
Oh, dadurch, dass es ein historischer Roman ist, kann ich mir schon ein paar Leute vorstellen. Also normal ist es ja, dass du vielleicht, also als unbekannte Autorin hast du ja nur dich selber quasi. Wenn du ein bisschen bekannter bist, kannst du halt auch mal jemanden bei der Recherche einstellen. Aber weil du das fragst, klingt es so nach so richtig vielen, so 5 bis 10 Leuten oder so.
Ja, es sind 20.
Oh.
Und das ist das sogenannte Follett Office. Und also er kümmert sich um den kreativen Teil des Schreibens, aber er hat praktisch Rechercheure, Historiker und weil er legt halt ganz viel Wert drauf, um wirklich bei den historischen Romanen, um wirklich akkurate Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Und die kümmern sich dann halt um das ganze Ding.
Das ist cool.
Er gibt sich so auch 8 Monate immer für die Recherche, dann 8 Monate für den ersten Entwurf und dann nochmal 8 Monate für die Bearbeitung und dann gibt er ein Werk entsprechend ab. Das ist so sein Zeitplan da an der Seite immer. Und was ich auch interessant fand, das habe ich auch schon bei Die Säulen der Erde, fand ich so ein bisschen bemerkt, er hat manchmal so einen relativ starken Fokus auf sexuelle Geschichten, wobei ich gerade überlege, ob ich schon mal ein anderes Werk von ihm gelesen habe. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube wahrscheinlich vielleicht eins noch, aber wüsste ich jetzt auch nicht welches. Das gibt ja Leute, die sagen irgendwie, ich lese jetzt Stephen King einmal weg und holen sich alle seine Bücher, ne? Aber bei mir ist es dann eher so ein, ich kaufe es nicht wegen dem Autor, sondern mehr so, weil mich das Thema interessiert. Wobei ich da auch nicht wüsste, so ein historischer Mittelalterroman ist jetzt nichts, was mich eigentlich interessiert. Aber jetzt, wo ich das Werk halt kenne, muss ich sagen, es ist halt ein sehr, sehr tolles Buch mit einem sehr, sehr befriedigenden Ende. Und ich brauche jetzt jemanden, der die anderen beiden Teile liest und mir sagt, ob ich sie lesen kann oder ob ich dann am Ende enttäuscht bin. Ja.
Wenn er so viel Blick auf Recherche und sowas hat, kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Das ist so, ich habe ja auch Geschichte studiert, ein paar Semester, und kann seitdem einfach keine historischen Romane mehr lesen, vor allen Dingen aus Zeiten, die mich tatsächlich interessieren, weil ich halt jede kleine Unstimmigkeit mitbekomme. Und bei manchen Sachen bin ich so, okay, das ist okay, das kann die Person nicht wissen, wenn sie sich nicht krass eingelesen hat in die Zeit. Aber bei manchen Dingen ist es so, dass ich mir sage, puh, also da bin ich halt sehr, sehr, dass ich sehr schnell Bücher abbreche, wenn mich da Dinge stören. Und dann ist es cool, so viele Personen hinter einen zu haben und die dann da recherchieren.
Ja, was die historische Genauigkeit angeht, gibt es ja auf Apple TV oder Apple TV Plus, wie auch immer das heißt, gibt es gerade eine Serie, die frei erfundenen Abenteuer des Dick Turpin. Und diese Figur des Dick Turpin gibt es ja wirklich oder gab es wirklich. Es war unter anderem Pferdedieb, der wurde dann gehangen. Aber basierend auf seinem Namen und auf seiner Figur wurden halt sehr viele Bücher geschrieben etc. Und das spielt ja auch so in einem Art Mittelalter. Aber das ist halt du merkst halt schon am Anfang, das ist halt historisch überhaupt nicht korrekt und zwar mit Absicht. Ne? Also da haben wir dann irgendwie jemanden, der plötzlich nicht mehr atmen kann und dann so ein auf alt gemachtes Asthmaspray benutzt und lauter solche Sachen. Und da muss ich sagen, da passt es aber auch super, da macht es richtig Spaß, das halt zu sehen, wie das alles aufs Korn genommen wird und durch den Kakao gezogen wird. Und da sage ich mir dann auch, das ist hier wirklich reines Unterhaltungsdingens. Und sie sagen mir auch relativ klar, hier geht es nicht um historische Genauigkeit, sondern sonst können wir diese lustigen Sachen hier nicht machen. Das ist sehr angenehm.
Ja, mit sowas habe ich dann auch kein Problem, wenn dann quasi von Anfang an quasi gesagt wird, hey, wir haben hier ein historisches Setting, aber wir nehmen das nicht so genau. Und das ist dann ja also so quasi historische Fiktion, das ist völlig fein, das ist ja ein eigenes Genre. Aber wenn du dann halt ein Buch hast, das quasi von Anfang an dafür gemacht ist, quasi das ist aufgezogen, als wenn das jetzt wirklich so passiert wäre, und du fängst es an zu lesen und sagst, das funktioniert hinten und vorne nicht. Und dieser Name, der da die Hauptperson hat, der stammt gar nicht aus der Zeit. Der stammt aus, der kam das erste Mal 500 Jahre später. Und das weiß man, weil, gut, das weiß ich, weil, aber, und dann irgendwie, keine Ahnung. Und dann geht's um die römische Antike und dann gibt's plötzlich eine 7-Tage-Woche und der Sonntag ist für alle frei. Und dann denkst du so, das ist nicht, also das ist, naja.
Ja, in welchem Zeitraum, welchem geschichtlichen Kontext spielt denn dein nächstes Buch?
Oh, das ist, es werden sogar Jahreszahlen gesagt. Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm. Ich glaube 2023 oder so oder 2020. Ich glaube 2020. Und zwar, das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Schere, Stein, Papier von Alice Finney, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird. Und es ist ein Thriller. Ich bin nicht ganz so dieser Thriller-Typ, aber ich bin jetzt letztens über eine YouTuberin gestoßen, die einfach so ein bisschen Aufarbeitung von diversen Serien, Filmen und Büchern macht. Und die, also ich liebe die, ich mag ihre Art total gerne. Ich höre ihr total gerne zu. Und wenn ich jetzt irgendwie stupide Arbeiten mache, so Haushalt oder sowas, dann höre ich einfach sie als Podcast quasi die ganze Zeit. Und sie hat halt dieses Buch vorgestellt, also Schere, Stein, Papier. Und ich fand das so cool, wie sie das erzählt hat, dass ich meinte, ich muss dieses Buch einfach hören, beziehungsweise lesen. Und es geht quasi um ein Ehepaar, das über ein Wochenende in die schottischen Highlands gefahren ist, in so eine abgelegene Kapelle, die als quasi Hotel oder sowas umfunktioniert wurde und quasi jetzt ihre Ehe retten wollen, weil sie schon seit einer Weile Eheprobleme haben. Und was ziemlich cool ist, also was eine dieser außergewöhnlichen Dinge ist, ist, dass der Mann eine Gesichtsblindheit hat. Er erkennt halt keine Gesichter. Und das ist ziemlich cool, weil man dann teilweise so ein bisschen, was ihn angeht, so ein bisschen einen unverlässlichen Erzähler hat. Und es ist tatsächlich, also wenn man das so erzählt, also klingt es gar nicht so spannend, aber man hat dann immer mal wieder zwischendurch so Briefe von der Frau, die immer zum Jahrestag von dem also zum Hochzeitstag von den beiden einen Brief schreibt über Dinge, die jetzt halt im letzten Jahr passiert sind. Und tatsächlich, am Anfang denkst du dir noch so, okay, das ist halt dafür da, damit du die Personen alle besser kennenlernst. Es gibt aber einen ziemlich großen Plot-Twist am Ende, der quasi das gesamte Verständnis von diesem Buch einmal komplett umwirft. Und ich will eigentlich unbedingt von diesem Plot-Twist erzählen, aber das würde alles komplett kaputt machen für alle, die es vielleicht lesen wollen. Und sie werden dann auch noch gestalkt von einer Person. Und also es ist ganz wild. Sie werden dann eingeschneit und finden dann Dinge heraus über diese Kapelle und also es ist so ein bisschen, würde sagen, an manchen Stellen ist es so ein paar Horrorelemente, aber es ist nicht wirklich Horror. Und war super spannend. Ich habe lange nicht mehr, also ich habe es als Hörbuch gehört und habe lange nicht mehr ein Hörbuch so schnell runtergehört, weil ich einfach bei allem, was ich getan habe, quasi dieses Hörbuch gehört habe. Und ja, also dieses Buch ist echt gut. Und das sage ich als Person, die keine Thriller mag.
Ja, ist auch eine schöne Sache, wenn du sagst, ich möchte vom Plot-Twist erzählen. Ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen hier des Messers Schneide, auf der wir uns bewegen.
Ja.
Weil wir halt natürlich das Buch so ein bisschen antriggern wollen, was es toll macht, ne? Und dann halt da nicht zu weit gehen dürfen, ne? Aber ich habe mal vor einer Weile, ich glaube, Mrs. Davis war das auf, da geht es um eine Nonne und eine KI. So viel kann ich verraten. Das ist eine super interessante Serie, weil sie sehr, sehr wild ist. Und ich könnte dir die ersten 25 Plot-Twists erzählen und du hättest immer noch keinen Plan, wie es ausgeht. Weil es ist, also, wo ich auch so sage, also es ist nicht irgendwie erzwungene Plot-Twist, es ist einfach sehr verrückt. Ne? Also die Frage ist ja auch, also in meiner klassischen Vorstellung hast du in einem Buch irgendwie einen großen Plot-Twist, ne? Aber selbst das muss ja nicht sein und ist ja jetzt nur ja meinem Verständnis entsprungen.
Das kommt tatsächlich aufs Genre drauf an, wie viele Plot-Twists du hast und wo die im Buch sind.
Wo würdest du irgendwo bestimmte Genres ja so verorten, dass sie mehr haben und als andere?
Also ich würde zum Beispiel jetzt sagen, wenn du im Fantasy-Bereich bist, vor allen Dingen so High-Fantasy, dann hast du mehr Plot-Twists, weil du einfach ein längeres Buch hast. Wenn du in das Horror- und Thriller-Genre gehst, hast du eher einen großen Plot-Twist am Ende. Vor allen Dingen bei Thrillern ist es ja ganz oft, dass du quasi am Ende einen großen Plot-Twist hast, der quasi dein ganzes Verständnis für dieses Buch nochmal umsetzt, also verändert, weil du mitbekommst, die Person, die ganze Zeit der Stalker war, ist doch nicht der Stalker, sondern eigentlich der Gestalkte. Oder wollte gerade den Plot-Twist von dem Buch hätte ich weiter erzählt, ja. Das Ding ist, bei Thrillern ist es halt, also zumindest bei dem Thriller ist es so, ich habe halt noch nicht viele Thriller gelesen. Es ist halt so, dass du meistens das Gefühl hast, es ist ein relativ normales Buch und dann am Ende hast du einen Plot-Twist und hast dann das Gefühl, dass alles an diesem Buch anders ist, als du eigentlich dachtest. Und das ist auch, was dieses Buch so großartig macht. So. Wenn du aber zum Beispiel Liebesromane hast, dann hast du ganz oft, dass du eher 2, 3 Plot-Twists hast, aber die nicht so gravierend sind. Die sind dann über das Buch verteilt, so irgendwie im ersten Drittel, auf der Hälfte und kurz vor Ende nochmal ein. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, willst du eher einen cozy Roman haben? Dann hast du eher kleinere Plot-Twists, die dann auch eher so ein kleiner Hügel sind, die dann manchmal vielleicht auch 1, 2 mehr sind, damit du halt einfach so ein bisschen immer Spannung trotzdem hast. Wenn du aber sagst, du willst halt irgendwie so eine Riesenspannung haben, dann hast du halt eher weniger Plot-Twists, auf die aber das gesamte Buch hingearbeitet wird, was dann quasi sich am Ende anfühlt wie so dieses, der höchste Hügel in so einer Achterbahn so. Und da ist es dann, wie gesagt, oder halt bei einem Krimi, dann hast du ja ganz oft, dass am Ende nochmal irgendwie rauskommt, die Person, von der du glaubtest, dass das der Mörder ist, aber ist eigentlich gar nicht der Mörder. Oder so sowas. Und genau, dementsprechend, du hast halt verschiedene Genre-Konventionen und je nachdem, welches Genre du hast, hast du dann, wie gesagt, andere Plot-Twists, die woanders verortet sind. Und bei Fachbüchern hast du so selten Plot-Twists.
Ja, aber vielleicht ist das eine Marktlücke, in die ich vorstoßen sollte.
Ja, versuch's.
Ja, mein letztes Buch, was ich heute vorstellen möchte, ist von Max Brooks und ist der Zombie Survival Guide. Ja, da geht's halt so als Art Überlebenshandbuch darum, wie ich halt erfolgreich Untote abwehren kann. Und das ist halt so ein entspanntes Buch für zwischendurch, wo man halt immer mal wieder reingucken kann. Und da geht's dann halt einmal um die Untoten, also Mythos und Wirklichkeit, wo das erklärt wird, die Eigenschaften der Zombies, die entsprechenden Zombie-Typen. Und dann geht's natürlich dann zu Waffen und Kampftechniken, also was brauche ich für den Nahkampf, was brauche ich für vielleicht den Fernkampf und auch andere Waffen und Sprengstoffe. Später dann geht's um die Verteidigung, also wie verteidige ich meine Wohnung gegen die Horde der Zombies. Was mache ich, wenn ich gerade auf öffentlichen Räumen unterwegs bin? Wie flüchte ich, wenn halt ich doch keinen sicheren Unterschlupf habe? Und wie greife ich an? Und am Ende gibt es dann noch eine Aufführung überlieferter Angriffe von Zombies im historischen Kontext. Hier sind wir wieder bei der geschichtlichen Genauigkeit. Also man merkt schon, das ganze Buch geht mehr um den Humor. Wobei man vielleicht am Ende doch nicht ganz so genau weiß, wie ernst der Autor das meint. Aber an sich ist es eine ja recht schöne und entspannende Lektüre. Wie ich finde, es ist halt ja auch witzig gemacht. Und man kann nicht so viel immer lesen, also nach einer Weile ist man dann wieder so ein bisschen überdrüssig und sagt dann, okay, jetzt lese ich morgen weiter, weil es ist halt kein Page-Turner in dem Sinne, dass ich sage, ich will wissen, wie es ausgeht, sondern es ist mehr so eine Art, ja, Nachschlagewerk, um halt sich gegen eine Zombie-Invasion zu wehren.
Die ganz große und wichtige Frage ist, gibt es auch ein Kapitel darüber, was du als Frau tun solltest, wenn du deine Periode bekommst, während du von Zombies gejagt wirst?
Also ich glaube, in der Genauigkeit gibt es das nicht. Ich glaube, es wird halt behandelt, wovon Zombies angelockt werden etc. Aber ja.
Okay.
Und ich fürchte auch, bei einer echten Zombie-Apokalypse ist das dann immer so ein bisschen anders, wie man denkt. Man schaue nur auf die Covid-19-Pandemie, wo wir halt alle dachten, das ist jetzt also das, wenn die Apokalypse droht, alle sind zu Hause auf ihrem Sofa und dürfen nicht rausgehen, ne? Und relativ wenig Leute mit Äxten und anderen Dingen draußen unterwegs waren.
Bin ich auch froh drum, aber wir hatten ja auch keine Zombies. Also das müssen wir als faire halber auch mal sagen. Ich glaube, die Corona-Pandemie wäre sehr viel spannender geworden, wenn wir auch Zombies gehabt hätten.
Ja, sportlicher auf alle Fälle.
Ja, ich bin nicht böse drum, seien wir ehrlich.
Wie war das? Zombies don't like fast food und dann sieht man da so einen wegrennenden Menschen.
Genau. Ja, ich habe auch noch ein Buch. Das ist tatsächlich ein relativ kurzes Buch gewesen. Das heißt Koma von Kathi Winter. Kathi Winter ist eine YouTuberin, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne gucke und habe aus Zufall mitbekommen, dass sie tatsächlich ein Buch hat. Und sie macht eigentlich eher so True Crime, manchmal auch so ein bisschen Mythen. Selten geht's auch mal so ein bisschen in die Horrorrichtung. Und dieses Buch ist Horror. Es war, glaube ich, das erste Horrorbuch, das ich jemals gelesen habe. Und ich dachte mir jeden Moment, als ich das gelesen habe, ich höre jetzt dieses Scheißbuch auf zu lesen. Und ich konnte einfach nicht. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Also war zwar die ganze Zeit furchtbar, aber ich konnte es irgendwie nicht weglegen, weil es trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat, das zu lesen. Und es ist tatsächlich eher auf der Seite menschlicher Horror, also was sich Menschen gegenseitig antun. Und ich hatte, wenn ich jetzt sage, ich hatte Spaß dabei, dann ist das absolut falsch. Aber ich hatte, man hat viel darüber nachdenken können, weil es in dieser Geschichte quasi kein Schwarz und Weiß gibt. Weil du hast am Anfang das Gefühl, dass die Hauptperson, also dass ihr ungerechtfertigt schlimme Dinge angetan werden, und es stellt sich halt immer weiter über dieses Buch heraus, dass es vielleicht doch nicht so ungerechtfertigt ist und dass sie nicht so dieser gute Mensch ist, den man von Anfang an vielleicht glaubt, dass sie es ist und nicht nur dieses Opfer ist, das sie quasi die ganze Zeit ist. Und das spielt tatsächlich so mit vermutlich einer der menschlichen Ängste, und zwar die Hauptperson liegt im Koma und ist gerade dabei aufzuwachen und halt absolut kann sich nicht wirklich bewegen, lag jetzt 13 Monate im Koma, muss also erstmal alles wieder erlernen, also wie man läuft, wie man schluckt und so weiter und so fort. Und wird dann halt in diesen Momenten halt sehr, sehr ausgenutzt und quasi gefoltert. Und das macht's halt irgendwie ein bisschen, dass man sich so denkt, so cool, weiß ich nicht. Und was halt auch so ein Theme davon ist, dass sie halt Wahnvorstellungen hat und man vor allen Dingen am Ende, da gibt's halt wieder ein paar große Plot-Twists, und am Ende ist man sich jetzt nicht mehr sicher, was von dem, was sie quasi, also aus ihrer Perspektive, das heißt, es ist halt ein sehr unzuverlässiger Erzähler, und man weiß halt nicht, was am Ende jetzt real ist und was nicht. Und was sie sich nur eingebildet hat, was andere Menschen quasi einfach nur behaupten und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen, also man verlässt dieses Buch tatsächlich so ein bisschen mit Mindfuck und Unsicherheiten, wie man jetzt mit den ganzen Gedanken umgehen soll, die man jetzt aus diesen, ich glaube, das Hörbuch geht auch nur irgendwie 1,5 Stunden oder so. Wie man damit jetzt zurechtkommt und was da jetzt eigentlich abgeht, aber ja.
Also dein Einschlaftipp für Leute, die abends nicht gut einschlafen können, ja?
Wenn ihr nicht schlafen wollt, dann ja. Ich habe das kurz vorm Schlafen gehört und war so, das war eine schlechte Idee.
Ach, du hast es auch gleich noch getestet, sehr schön.
Ja, ich habe es gleich noch getestet, weil ich halt nach Schere, Stein, Papier so völlig emotional quasi allein gelassen war und meinte so, oh, da ist eine Kurzgeschichte, ich höre mir die mal an. Vielleicht hilft mir das ja. Nein.
Aber es klingt, ich mag, dass der Horror nicht irgendwie ist, irgendwelche bösen Monster oder so, sondern mehr so den Horror, den wir uns drin tragen. Ja, das finde ich irgendwie als grundsätzliche Prämisse sehr angenehm dann.
Ja. Also da ist tatsächlich, aber ich glaube, das ist bei Horror ja sowieso, bitte unbedingt den Klappentext lesen. Da sind so ein paar Triggerpunkte tatsächlich drin. Da kann ich mir vorstellen, dass ein paar Leute nicht damit so gut zurechtkommen. Und tatsächlich, ich war so Horror bitte immer mit Triggerwarnung quasi. Aber ich würde sagen, wenn man einmal den Klappentext gelesen hat, hat man quasi die Hauptpunkte da drin und hat die Autorin gut gemacht, das einfach so quasi zu verpacken. Ja, genau. So, dann sind wir durch. Das heißt, du stellst uns jetzt wieder eine deiner Texte vor.
Genau, wir kommen ja immer dann am Ende dazu, dass wir noch so eine kleine Mini-Lesung machen aus unseren Werken. Und ich würde heute gerne wieder lesen aus Im leeren Himmel. Das habe ich, glaube ich, in unserer ersten Episode mal gemacht. Da hatten wir, glaube ich, über das Schneegefühl berichtet. Und heute möchte ich aus Kapitel 18 lesen. Das ist auch gleichzeitig der Beginn des zweiten Akts des Buches. Der trägt den schönen Titel Melodien in Momenten der Ewigkeit. Und da steigen wir einfach mal ein. Nach dem ersten Mal, als wir im Wald gewesen waren, folgten viele weitere Treffen. So joggten, liefen und spazierten wir stundenlang durch diese Wälder. Manchmal setzten wir uns einfach, kuschelten uns aneinander, spürten die Wärme und Anwesenheit des anderen. Es waren wundervolle Wochen. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit musste, wollte ich doch nur wieder nach Hause. Doch vor ein paar Wochen hatte ich es genossen, den Büchern ihren alten Glanz zurückzugeben. Doch in letzter Zeit waren meine Gedanken bei ihr und die Arbeit war ein lästiger Nebengedanke in meinem Leben geworden. Die Hoffnung entstand, dass ich mein Leben mit ihr verbringen könnte. Ich wusste nicht, woraus ich diese im Einzelnen speiste, aber sie war da. Es war der Zufall, der uns im Wald zusammengeführt hatte, der uns das Zueinanderfinden erst ermöglichte, uns einen sanften Stoß gab. Ich dachte an das Schicksal, die Personifizierung von all den unvorhersehbaren Wendungen und Überraschungen, die das Leben zu bieten hatte, und doch auf einen Zweck, einen Sinn hinarbeitete. Aber ich war mir nicht sicher, was ich von diesem Gedanken halten sollte. Er war mir zu fremd, auch wenn ich ihn in seiner Schönheit mochte und liebgewonnen hatte. Und doch war es aus meiner Sicht nur Zufall. Aber warum auch nicht? Ihm war vieles zu verdanken. Warum nicht auch die Auffindung desjenigen, bei dem die Gewissheit lag, ihn nah an sich heranzulassen, aus tiefstem Herzen. Wobei mir eines klar wurde, es mochte Zufall gewesen sein, und wir gingen gerne dazu über, diesen zu unterschätzen. Sobald wir jedoch Stabilität erlangten und selbst gefunden, Gewissheit erworben hatten, dass jemand da war, waren wir ihm nicht mehr ausgeliefert, sondern unseren Entscheidungen unterworfen.
Sehr schön. Das stößt gerade bei mir einige Gedanken los, weil es so ein bisschen wieder in die philosophische Richtung geht. Ja.
Ja, das in dem Buch geht es ja halt darum, dass die beiden sich, ich sag mal, wie es halt so oft so ist, durch einen Zufall erstmal kennenlernen. Aber sobald sie halt, ich sag mal, voneinander wussten und auch wussten, wie sie mit dem anderen reden können oder mit dem in Kontakt treten können, der Zufall dann halt so ein bisschen, ja, in den Hintergrund gerät und sie dann sozusagen nur noch gegenüber ihren eigenen Entscheidungen ja rechenschaftspflichtig sind. Und dass halt dieses Entscheidungsdingens halt etwas ist, was sich auch sehr stark durch das Buch durchzieht.
Ja.
Was hast du denn uns heute Schönes mitgebracht?
Ich habe mir ja die Challenge gestellt, dieses Jahr immer aus einem anderen Buch vorzulesen. Und ich muss tatsächlich gestehen, dass ich heute in der Vorbereitung mir nicht mehr sicher war, aus welchem Buch ich schon vorgelesen habe. Aber ich glaube, ich habe ein Buch gewählt, aus dem ich noch nicht vorgelesen habe. Und zwar, ich habe Lockdown Love mitgebracht. Das war tatsächlich mein erstes Buch, was erschienen ist. Das ist tatsächlich 2020 erschienen, als die ganze Lockdown-Thematik noch existiert hat. Und es geht um Amy, die in einen Zwangsurlaub geschickt wird. Und es kam zu einer Doppelbuchung und in ihrer Ferienwohnung, in der sie jetzt ist, steht plötzlich ein fremder Typ. Und der halt auch irgendwie diese Wohnung gebucht hat. Und weil dann über Nacht quasi der Lockdown kam, sollten sie diese Wohnung beide nicht verlassen, und weil sie beide auch relativ weit von zu Hause entfernt wohnen, weil sie halt beide Urlaub machen wollten, können sie jetzt auch nicht einfach nach Hause fahren und müssen quasi in dieser Ferienwohnung jetzt gemeinsam Zeit verbringen. Und ich möchte was aus relativ am Anfang, ich glaube, das ist sogar noch Kapitel 1, vorlesen, als dann Amy dann versucht, sich da gerade einzurichten und plötzlich ein Typ in der Wohnung steht. Vorsichtig stellte er seine Tasche zu Boden und schloss die Tür hinter sich. »Dann müssen Sie sich vertan haben, denn ich habe diese Wohnung gemietet«, erwiderte er und gab sich sichtlich Mühe, freundlich zu bleiben. Ich schüttelte den Kopf und ließ mich von dem Barhocker heruntergleiten. Aus meinem Rucksack zog ich den Zettel mit der Buchungsbestätigung. Ohne sie wäre ich nicht an den Türcode gekommen, der nach jeder Buchung geändert wurde. Ohne kam man nicht in die Wohnung. Was mich zu der Frage brachte, wie auch er an diesen Code gekommen war. Der Mann nahm das Blatt entgegen und überflog es. »Das ist merkwürdig«, murmelte er, während ich ungeduldig darauf wartete, dass er mich einweihte, was so merkwürdig war. Abgesehen davon, dass plötzlich ein wildfremder Mann in meiner Ferienwohnung stand. Er gab mir meinen Zettel zurück und öffnete seine Reisetasche. Bei meinem Glück würde er gleich eine Waffe herausziehen und mich bedrohen oder die Wohnung ausrauben. Mein Herz raste, solche Situationen sah ich sonst nur in Filmen oder Serien, Flucht oder Kampf. Ich konnte mich nicht entscheiden. Der Mann füllte die Tür mit seinem Körper voll aus, blieb mir also nur das Fenster zur Flucht. Aus dem 5. Stock zu springen klang jedoch ungesund. Also doch Kampf. Ich wollte gerade die Tasse mit dem lauwarmen Kaffee nehmen und ihn in seine Richtung werfen, als er sich wieder aufrichtete. Ich war etwas enttäuscht, als er mir nur einen Zettel hinhielt, statt eine Waffe auf mich zu richten.
Ich mag den letzten Satz sehr. Der ist irgendwie, wenn Erwartungshaltung und Realität aufeinander prallen.
Ja, genau. Das ist halt, also meiner Person, die lebt halt viel in so Serien und Filmen, weil sie halt einfach so ein Stubenhocker ist und halt selten rausgeht und deswegen halt irgendwie an Erwartungshaltung so aus Filmen und sowas gewöhnt ist. Und das zieht sich tatsächlich auch durch das Buch hindurch. Und das war tatsächlich einer meiner ersten Versuche, so ein bisschen auch humoristisch zu schreiben. Ich würde sagen, das ist mir an sich ganz gut gelungen. Ich würde sagen, meine späteren Bücher sind theoretisch besser, was das angeht. Aber ich würde auch sagen, dass Lockdown darf eine ganz nette Zwischenmoment ist. Ein gutes Buch für zwischendurch ist relativ kurz, aber ich mag es trotzdem sehr.
Hast du es dann auch während der Pandemie geschrieben?
Ja, ich habe das tatsächlich im ersten Lockdown geschrieben. Das war nämlich damals, ich hatte irgendwie im März hatte ich ein Praktikum und im April sollte, also zum 1. April sollte dann die Uni weitergehen. Und dann ging ja im Laufe des März kam dann ja der Lockdown oder Corona oder irgendwie, ich bin mir nicht mehr mit der Zeitlichkeit sicher. Auf jeden Fall hat dann meine Uni geschrieben, so, hey, wir verschieben den Semesterstart um einen Monat, weil sie halt die Hoffnung hatten, dass das jetzt alles schnell durch ist und dass, wenn wir erst im Mai anfangen mit dem neuen Semester, dass wir dann alle wieder in die Uni gehen können und alles in Präsenz stattfinden kann, wo ich mir so dachte, okay, sehr optimistisch. Aber so war das dann und dann hatte ich halt quasi meine ganzen Abgaben schon abgegeben. Ich hatte mein Praktikum und hatte dann plötzlich einen Monat Zeit und war dann so, ja gut, dann schreibe ich halt ein Buch und dachte mir dann so, okay, worüber will ich schreiben? Dachte mir so, ja, warum nehme ich nicht einfach diese aktuelle Thematik und versuche da ein positives Buch draus zu schreiben und habe das halt gemacht und ich glaube im Mai oder so kam dann das Buch auch raus, also es ging plötzlich alles Schlag auf Schlag. Ich habe dieses Buch irgendwie in 3 Tagen geschrieben, also wie gesagt, das ist halt auch nicht dick, habe das dann überarbeitet und dann irgendwie 1,5 Monate später kam das dann raus.
Sehr schön, also ein echtes Pandemiebuch.
Ja, es ist ein echtes Pandemiebuch, aber man wird nicht krank davon. Versprochen.
Ja, damit sind wir dann am Ende dieser Episode vom Bücherklang. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben per Mail an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net